11. Der Einsatz war beendet. Möller stand im Konferenzraum. Kohn war nicht aufgetaucht. Wütend trat Möller unvermittelt gegen den nächstbesten Drehstuhl. Der Tritt war so kräftig, dass der Stuhl 3 Meter durch den Raum flog und neben der Tür gegen die Wand krachte. Er atmete tief durch, bevor er sagte, »Sobald Boschko hier ist, vernehmt ihr ihn. Macht das gründlich. Und nach dem Umtrunk ziehen wir Bilanz. Alles kommt auf den Tisch. Severin, danach nimmst du einen Flieger nach Frankfurt. Du durchleuchtest den Kohn. Geh zum LKA und find raus, ob es Unregelmäßigkeiten bei seinen Abrechnungen gab. Bohr alle an, die mit ihm zu tun hatten, und greif dir auch ein paar von den Rockern, wenn sonst nichts rauskommt. Ich rufe in Frankfurt an, die sollen dir unter die Arme greifen. Kai, du machst den Leuten hier Dampf. Ich will wissen, wen Boschko da vom Dach geschmissen hat. Die sollen vor dem Wochenende ein bisschen klotzen.« Murat Richter und von Ahnen saßen in ihrem Wagen und folgten den Polizeibussen, in denen die Festgenommenen zur Direktion gebracht wurden. Auf der Rückbank eines der VW-Busse saß Boschko. Die Handschellen drückten seine Handgelenke ab, Schweiß rann seine Schläfen herunter, er hatte brennenden Durst. Der Blonde wurde ins Leichenschauhaus gebracht. Paul und Erkan saßen in der vorletzten Reihe des Sonderfahrtbusses. Erkan hatte es inzwischen aufgegeben zu fragen, was da oben auf dem Dach passiert war. Paul blickte aus dem Fenster. Bjerovka schob sich den Gang entlang und lehnte sich an den Nebensitz. »Wie geht's so?«, fragte er. Erkan zuckte mit den Schultern. »Okay. Und dem da?«, er zeigte auf Paul. »Hat's mit dem Magen?« Damit wandte sich Erkan ab, zog sein iPhone heraus und begann damit herumzuspielen. Aber Bjerovka dachte nicht daran, wegzugehen. Im Gegenteil, er stellte seinen Fuß auf Erkans Sitz. »Spinnst du?« »Ich würde nur gern wissen, wo ihr euch rumgetrieben habt. Da, wo ihr sein solltet, wart ihr jedenfalls nicht.« Erkan spürte, wie ihm ein Hitzeschauer über den Rücken lief. »Keine Ahnung, was du meinst. Aber wir sollten ein bisschen Rücksicht nehmen auf Paul. Dem geht's nicht gut. Hat wohl eine Fischvergiftung.« Paul sah immer noch aus dem Fenster. »So, so, Fischvergiftung.« Bjerovka drehte sich um und rief. »Hey, sag mal einer dem Fahrer Bescheid, dass wir einen Umweg fahren. Paul muss ins Krankenhaus.« »Mach doch nicht so einen Aufriss, Mann. So schlimm ist es auch wieder nicht.« Erkan stieß Paul in die Seite. »Geht's wieder?« murmelte der. »Alles super.« »Hörst du?«, sagte Erkan. »Geht schon wieder.« »Na, so ein Glück. Hab mir schon Sorgen gemacht. Kommando zurück. Unser Paul ist schon wieder ganz fidel.« Einige lachten. »Erzählt dem Onkel doch mal, wo ihr euch rumgetrieben habt.« »Wir haben dir nichts zu sagen.« »Doch, habt ihr.« Bjerovka schlug jetzt einen anderen Ton an. »Sonst sorge ich nämlich dafür, dass ihr das aufschreibt, mit Datum und Personalnummer.« Erkan sah zu Paul, der aber weiterhin völlig unbeteiligt wirkte. »Gib uns mal eine Stunde. Dann besprechen wir das alles, okay?« »Na, das hört sich doch alles schon besser an.« Bjerovka klang wieder ganz versöhnlich. »Dein Freund soll erstmal wieder richtig auf die Beine kommen. Mach ihm einen kalten Umschlag und einen Kamillentee.« Dann ging er zurück nach vorne.
»Du bist ein Idiot, Erkan. Warum hast du nicht gesagt, dass da 2 Typen ausgebüxt sind und wir hinterher mussten? Fischvergifter!«
»Können wir doch immer noch sagen.«
»Nee, das kaufen die uns jetzt nicht mehr ab.«
»Mir ist nichts Besseres eingefallen.«
»Habe ich gemerkt.«
Der Bus bog in den Columbia-Damm ein. »Würdest du mir jetzt endlich mal erzählen, was da auf dem Dach los war?«
»Ja, aber zuerst brauche ich einen Kaffee.«
Boschko wurde gleich nach der Ankunft auf dem Direktionsgelände von den anderen Festgenommenen getrennt und in einen Verhörraum im Nebengebäude gebracht. 5 Minuten später ging die Stahltür auf. Trämann und Lang kamen herein und setzten sich. Die ersten Minuten sprachen sie kein Wort, aber Boschko war klar, dass dies nur das Vorspiel war. »Gebt mir mal Wasser«, sagte er irgendwann und schaute von einem zum anderen. »Ich habe einen scheiß Durst.«
»Kriegst du, wenn wir fertig sind?«
»Kommt, keine Spielchen. Lasst uns alles abklären und dann ist gut.«
»Gar nichts ist gut.«
»Boschko«, sagte Lang, »du sitzt in der Scheiße.« Boschko schloss die Augen. Sein Rachen brannte, er hatte Kopfschmerzen. Er sagte, »Los, frag schon. Aber zuerst sagt ihr Möller, dass ich ihn sehen will. Klar, wenn er wieder hier ist, Ende der Woche. Und wenn er nicht abgezogen wird?«
»Ach, erzähl keinen Mist.
Der Einsatz war ein totales Fiasko. Kohn ist nicht aufgekreuzt und du schmeißt einen Kerl vom Dach. Moment. Wir haben uns nochmal deine Berichte angeschaut. Die sind in letzter Zeit immer dünner geworden. Hört auf mit dieser Tour, was soll das? Ich bin einer von euch, verdammt. Halt's Maul. Boschko verstummte. Sie legten es darauf an, ihn zu provozieren, bis er rumbrüllte, um ihn dann zurechtzuweisen. Was ihn natürlich noch mehr in Rage bringen würde. Die Taktik war leicht zu durchschauen. Warum zitterst du? Hast du Angst? Ihr kotzt mich an. Wenn du sauber wärst, würdest du nicht zittern. Setz dich gerade hin und beantworte unsere Fragen. Verpisst euch, wir sind Kollegen. So eine Scheiße zieht man untereinander nicht ab. Ja, sagte Trimmern. Vielleicht hast du recht. Ich glaube fast, es wäre besser, wenn du gar nichts sagst. Er nahm die Brille ab und rieb sich den Nasenrücken. Wenn du einfach wartest und die Schnauze erst aufmachst, wenn dein Anwalt da ist. Gut gemeinter Tipp.
Was? Sag nichts ohne Anwalt, wirklich.
Lang schien der Ratschlag seines Kollegen nicht zu gefallen, aber der machte weiter. Die werden dir einen Strick drehen, aber mach, was du für richtig hältst. Und zu lang gebeugt. So fair sollten wir schon sein. Also gut, Arschloch. Willst du Beistand? Fragte Lang. Sie sahen ihn an. Während Boschko in ihren Gesichtern zu lesen versuchte, schlug Lang plötzlich mit der flachen Hand auf den Tisch.
Was ist jetzt? Mach's Maul auf.
Jetzt sag schon, setzte Trämann in freundlicherem Ton nach.
Nein.
Boschko sprach leise. Was hast du gesagt? Ich brauche keinen Anwalt. Aha, sagte Lang. Trämann schüttelte den Kopf und murmelte. Idiot. Nebenan standen Möller, Murat, Richter und von Ahnen hinter einer verspiegelten Wand und verfolgten die Vernehmung.
Dafür, dass sie das zum ersten Mal zusammen machen, ist das gar nicht schlecht.
Gibt's was von der Telefonüberwachung? Sind in den Funkzellen um das Gelände ein paar bekannte Nummern ausgewählt worden?
Keine Treffer bei den Nummern.
Scheiße. Und die Identität des Blonden? Fragte Murat. Sein Gesicht wurde beim Aufprall vollständig zerschmettert. Papiere hatte der nicht dabei, aber wir sind dran.
Wann hast du Kohn getroffen? Fragte Trämann.
Gestern. Und davor Samstag oder Sonntag.
Was jetzt?
Der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Wo?
Gestern am Hauptbahnhof und Samstag am Westkreuz an der S-Bahn-Station.
Bleiben wir mal bei Samstag.
Da ist er dir zufällig am S-Bahnhof Westkreuz über den Weg gelaufen.
Nein, ich hatte ihn schon davor gesehen.
Wo?
Da, wo ich auch Furüter gesehen habe, im Kamikaze in Tempelhof. Das war irgendwann nachts etwa, gegen 3 oder 4.
Und dann ist Kohn gegangen?
Ja, irgendwann ist er weg.
Wohin?
Zur S-Bahn.
Und da hast du ihn angesprochen?
Ich bin ihm erst hinterhergefahren, weil ich wissen wollte, wo er hin will. Dann ist er am Westkreuz ausgestiegen und auf dem Bahnsteig habe ich ihn angesprochen.
Wusste er, wer du bist?
Nicht sofort, aber dann hat's Klick gemacht.
Wir sind uns schon mal bei einer Art Fortbildung über den Weg gelaufen.
Weiter?
Kohn war misstrauisch. Ich habe ihn gefragt, ob ihm klar ist, dass es übermorgen rausgeht. Ich glaube, er wusste das nicht. Dann haben wir uns für Donnerstag am Hauptbahnhof verabredet. Ich dachte besser ein kürzeres Intervall, bevor er das vergisst oder so. Ich wollte wissen, wo er wohnt und wo er jetzt hin will. Aber er hat nichts gesagt. Er hat nur gefragt, ob ich in Charlottenburg noch was zu erledigen hätte. Nein, habe ich gesagt. Ich wollte nur mit ihm sprechen. Und er meinte, das hätte ich ja jetzt getan. Kurz darauf kam eine Bahn. Er wollte, dass ich einsteige, was ich dann ja auch gemacht habe.
Du weißt also nicht, wo er sich verkrochen hat.
Nein.
Und Vorrüter?
Den habe ich nicht mehr gesehen. Und Kohn dann erst wieder am Hauptbahnhof. Da sah der aus, als wäre er über Nacht 10 Jahre gealtert. Er war am Hermannplatz dabei gewesen, meint er.
Hat er auch gesagt, wer geschossen hat?
Nein.
Wessen Waffe es war?
Nein. War es seine Waffe?
Wir stellen dir Fragen.
Er hat dir also nur erzählt, dass er dabei war, nicht mehr?
Boschko schüttelte den Kopf. Nein.
Und das Material?
Tja!
Boschko warf die Arme in die Luft.
Das wollte er über einen Freund rausschicken. Das sollte heute hier sein.
Murat, sagte Möller und wandte den Blick zu seinem Stellvertreter. Ich muss Kohn überprüfen lassen.
Murat starrte weiter auf die Trennscheibe und sagte nichts.
Lang macht das, sobald wir hier fertig sind. Der fliegt nach Frankfurt.
Okay, sagte Murat schließlich. Wie bist du überhaupt an Kohn rangekommen?
Vorüter hatte mir den Tipp mit dem Kamikaze gegeben, aber nicht, weil er wusste, dass er dort Kohn trifft, sondern dass da ein Treffen stattfinden sollte mit irgendwelchen neuen Partnern. Und da bist du dann auf gut Glück hin. Ja, verdammt. So viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Wie hast du Vorüter gefunden? Von dem wusste ich ja, dass der mit den Buddhaks abhing. Den habe ich auf einer Toilette in einer Bar in Moabit abgepasst. Vorüter wirkte ziemlich fertig. Hat der sich was in die Nase gerieben auf der Toilette? Kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen. Wenn ihr mich fragt, der wirkte nicht mehr richtig fest. Das bröckelte alles bei ihm weg. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er mir gesagt hätte, dass ich ihn rausholen soll. Zurück zu Kohn. War Kohn alleine im Kamikaze? Mit einem anderen Typ. Kannst du den beschreiben? Boschko schüttelte den Kopf. Nicht wirklich. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Keine Ahnung. Ja, groß und schlank, unauffällig. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen und ich wollte selbst auch nicht gesehen werden. Ich war ziemlich froh, dass ich Kohn überhaupt gefunden hatte. Und dann? Ich habe mich gegenüber in einen Imbiss gesetzt, ein Bier getrunken und gewartet. Zuerst kam Vorüter mit zwei Leuten. Eine Stunde später ist dann Kohn mit einem Begleiter aufgetaucht. Ich glaube, die saßen dann zu fünft am Tisch. Irgendwann sind Kohn, sein Begleiter und noch einer gegangen. Wer? Ich glaube, einer von denen, die mit Vorüter gekommen sind. Vorüter ist geblieben? Ja. Wer war der andere? Keine Ahnung, vielleicht einer von den Buddhaks. Warum ist er mitgegangen? Weiß ich nicht. Der ist dann beim S-Bahnhof in ein Taxi gestiegen und Kohn und der andere sind hoch auf den Bahnsteig. Boschkos Lippen waren inzwischen aufgesprungen. Ich brauche Wasser, sagte er. Kriegst du? Aber jetzt erzähl uns erst alles nochmal von vorne, sagte Trämann. Und Boschko erzählte alles nochmal von vorn. Als er schon fast durch war und am Ende etwas lallte, weil seine Zunge schwer war und träge und pelzig, brüllte lang, »Penn hier nicht weg, du Arschloch!« »Wenn das hier durch ist, kriegst du eins auf die Fresse!« Boschko rieb sich die Schläfen. Plötzlich sprang Lang auf und stieß Boschkos Stuhl um. Er packte ihn und zog ihn zu sich heran. Trämann hatte Mühe, seinen Kollegen zurückzuhalten. »Ganz ruhig, Leute«, sagte er, als sie wieder saßen. »Du hast doch Kohn auf das Material angesprochen, oder? Wie hat er da reagiert?« Boschko fuhr sich über die Augen. »Erst hat er gar nicht reagiert. Irgendwann hat er dann zugegeben, dass es überhaupt Material gab und dass er es rausschicken würde. Das würde ein Freund übernehmen. Mich hat das nicht überzeugt, aber mehr hat er dazu nicht gesagt. Kurz darauf ist er aufgestanden und gegangen. Wieso ist er gegangen? Er wusste doch, dass heute der Zugriff stattfinden sollte. Hast du ihm das nicht gesagt?« »Natürlich. Er wusste das, aber er meinte, er hätte noch was zu erledigen. Er wollte noch nicht raus. Verstehst du? Der ist aufgestanden und gegangen.« »Und warum hast du ihn nicht aufgehalten? Hätte ich ihn festnehmen sollen oder was?« Lang und Trämann gingen ins Detail. Was hatte Kohn angehabt? Was hatte er gegessen? Hatte er den Eindruck erweckt, Drogen genommen zu haben? Wieder und wieder ließen sie sich jede Einzelheit genauestens beschreiben. Dann kam die Razzia dran. »Also Kohn hat gesagt, er selbst würde nicht kommen, aber ein Freund?« »Nicht so direkt. Er hat nur gesagt, dass er noch drin bleibt und dass er einen Freund schickt mit dem Material.« »Aha, und das klang überzeugend?« »Nein, ich weiß nicht. Hätte sein können.« »Einerseits hast du ihm nicht geglaubt, andererseits hätte es aber doch sein können.« Lang sah zu Trämmern. »Seit der sein Maul aufmacht, erzählt er nur Mist.« »Was hätte ich denn tun sollen? Gar nicht erst hinfahren.« »Weiter«, drängte Trämmern. »An diesem Blonden bin ich hängen geblieben. Ich wusste erst gar nicht, woher ich den kannte, aber dann fiel mir ein, dass ich ihn am Hauptbahnhof gesehen hatte, als Kohn aus der S-Bahn gestiegen war. War das vielleicht sein Freund?« »Weiß ich nicht. Ich bin nicht mal sicher, dass der wirklich zu Kohn gehörte. Das war ein Strohhalm. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und den Blonden angesprochen. Hab ihn direkt nach Kohn gefragt, ob der ihn geschickt hätte. Der Typ hat aber nur gemauert. Ich wollte ihn mir mal richtig zur Brust nehmen, aber da ist der Kerl abgehauen.« »Warum?« »Keine Ahnung. Vor oder nach dem Zugriff?« »Keine Ahnung. Ich glaube, als es losging. Der ist hoch bis aufs Dach. Ich bin hinter ihm her und dann hat er sich wie ein Irrer auf mich gestürzt.« Wie in einem Film spielte sich alles nochmal vor Boschkos Augen ab. Während er sprach, begann er zu zittern. Es war, als könnte sich sein Körper an alles erinnern, an jeden Schlag, jede Drehung.
»Das war ganz schön wirr, ich bin da nicht ganz mitgekommen. Bitte nochmal von vorn«, verlangte Trämann.
Die Situation war wirklich absurd. Boschko durchschaute die zwei. Ständige Unterbrechungen, endlose Wiederholungen, Wasserentzug, die Taktik, Widersprüche nicht sofort aufzuzeigen, sondern erst später, wenn der Verdächtige schon nicht mehr genau wusste, was er gesagt hatte. Auch die Rollenverteilung der beiden war bekannt. Vernehmungen liefen eigentlich immer nach demselben Muster ab. Und die beiden machten ihre Sache gut.
Boschko war fix und fertig. Er machte inzwischen nicht einmal mehr den Versuch, sich aufzubäumen. Er hatte keine Kraft mehr.
»Warum ist der Blonde weggerannt?«
»Ich weiß es nicht. Ich... Vielleicht war der in Geschäfte verwickelt.«
Trämann und Lang blickten sich an.
»Wie bitte? Was für Geschäfte? Woher weißt du das?«
Boschko wusste gar nichts. Er war sich nicht mal mehr sicher, ob das wirklich der Mann war, den er mit Kohn gesehen hatte.
»Und warum war er ihm dann hinterhergelaufen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Er hatte sich eben in den Kerl verbissen. Er hatte das Gefühl, dass ihm alle Fälle davon schwammen. Vorrüter war tot, Kohn weg und der Kerl hatte nur gemauert und wollte abhauen. Also war er ihm aufs Dach gefolgt.«
»Das ist scheiße. Du erzählst von vorne bis hinten scheiße.«
»Sieht nicht gut aus für dich.
Und du hättest auf mich hören sollen.
Ein Anwalt hätte dir helfen können.«
»Vielleicht hattest du ja Geschäfte mit dem am Laufen und hast die Gunst der Stunde genutzt, ihn loszuwerden.«
»Seid ihr verrückt?«
»Hast du doch gerade gesagt.«
»Hab ich nicht.«
»Doch.
Wenn du ihn einmal gesehen hast, warum nicht zweimal?«
»Und du selbst hast von Geschäften gesprochen, in die er...«
»Das war ein Erklärungsversuch, weil er abgehauen ist.«
»So kommen wir nicht weiter.«
»Wir brechen jetzt ab. Das macht so keinen Sinn.
Du willst dich offenbar in die Scheiße reiten.«
Lang und Trämann standen auf und gingen raus.
»Ihr Wichser!«
schrie Boschko ihnen nach.
»Und?« fragte Möller.
»Der ist sauber«, meinte Lang.
Trämann nickte.
»Ist verdammt unglücklich gelaufen. Ich hoffe, wir haben bald die Identität des Blonden. Da bin ich wirklich gespannt.«
»Hat einer vom SEK was gesehen?«
»Zwei haben den Kampf vom Nachbardach beobachtet. Die meinen, der eine hätte einfach Glück gehabt und der andere halt Pech.«
»Hatte Boschko irgendwas in den Taschen?«
»Nichts Besonderes.«
»Und unser Blonder?«
»Nur Geld.«
»Warum ist der dann so durchgedreht?«
»Geschäfte vielleicht, wie Boschko sagt. Oder der hatte sie nicht alle.
Oder Boschko hat seine Vampirzähne gezeigt.«
»Wir halten uns hier mit Boschko auf. Aber ich werde vor allem aus Kohns Verhalten nicht schlau«, sagte Richter und sah zu Murat.
»Keiner von uns kennt den, nur du. Was treibt der eigentlich? Was zieht der ab?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Murat knapp.
»Das reicht aber nicht.
Du hast deinen Mann verloren, Daniel. Das heißt nicht, dass mir das auch passiert.«
Möller stand auf.
»Kommt jetzt, alles Weitere besprechen wir nach dem Umtrunk. Ein paar Ansätze haben wir ja.«
»Erst sollten wir Boschko mal rausholen, sonst nimmt er das noch persönlich«, sagte Lang.
»Kohn wird schon seine Gründe haben«, meinte von Ahnen.
»Genau die Gründe, die auch Vorrüter hatte.«
»Was soll das, Daniel?«
»Was ich hier gar nicht brauchen kann, ist ein Hickhack untereinander.«
Möller war laut geworden, dann sah er jedem Einzelnen in die Augen.
»Jetzt sind wir alle wieder nett zu Boschko. Dann bedanken wir uns artig bei unseren Berliner Freunden und danach geht's an die Arbeit.«
Lang ging zum Wasserhahn und füllte ein Glas. Sie öffneten die Stahltür, nahmen Boschko die Handschellen ab, klopften ihm auf die Schulter und entschuldigten sich für die kleine Unannehmlichkeit. Paul und Erkan saßen in der Kaffeeküche. Paul hatte sich wieder so weit beisammen, dass er endlich erzählen konnte.
»Auf dem Dach, da oben. Ich habe einen Mord gesehen.«
Erkan stieß einen leisen Pfiff aus.
»Da war dieser Schrei.
Ja, das war ziemlich übel.
Wie ist das denn genau passiert?«
»Die haben gekämpft.«
»Warte, war außer dir noch jemand da oben, also bevor der gefallen ist?«
»Ich glaube nicht, die SEKs,
ja, die habe ich auch gesehen, aber kamen die nicht erst später?«
»Wahrscheinlich schon.«
»Scheiße, ich meine, geil!«
»Wieso?«
»Dann bist du der einzige Zeuge.«
»Keine Ahnung, vielleicht.«
»Hey, da gibt's nichts zu überlegen. Wenn du allein da oben warst, als es passiert ist, bist du der einzige Zeuge.«
Paul stand auf, trank etwas Wasser aus dem Hahn und ließ sich wieder aus seinen Stuhl plumpsen.
»Ja, ist dann wohl so.«
Erkan wurde hibbelig. Er zog einen Stuhl heran, setzte sich, stand aber gleich wieder auf.
Paul, wahrscheinlich wissen die längst, was da passiert ist, aber du bist Zeuge. Du bist wichtig, Mann. Du bist unsere Eintrittskarte. Hey, vielleicht lassen die uns sogar ein bisschen mitermitteln. Nur so ein bisschen.
Klatschte in die Hände. Murat geht jetzt zu Müller und sagt, dass er zwei coole Special Agents kennt. Straßenbullen, die Berlin kennen wie ihre Westentasche. Ich mache ja nur Spaß, aber für Recherchen könnten die uns ja vielleicht doch gebrauchen.
Kann man denen ja mal anbieten.
Auf jeden Fall. Aber jetzt erzähl endlich mal, was genau passiert ist.
Erkan hob die Hände, spreizte die Finger und sagte mit verstellter Stimme, der Mord.
Das war krass. Ich habe danach gekotzt. Weiß ich ja, aber jetzt erzähl mal.
Der Rothaarige und der Blonde haben gekämpft und sich irgendwas zugerufen, hab aber nicht verstanden, was. Und als ich dachte, die hören auf, hat der Rothaarige den Blonden plötzlich so in eine Drehung gerissen.
Paul stand auf, ging zu Erkan und packte ihn, wie der Rothaarige den Blonden gepackt hatte, und dann hat er ihn über die Kante gestoßen und losgelassen. Das war's.
Erkan nickte.
Murat, musst du das dann etwas klarer, also genauer erzählen. Klingt jetzt noch nicht ganz so zwingend.
Kein Problem.
Erkan grinste.
Wenn das alles auf dem Tisch liegt, kann uns Berdövka auch nicht mehr anpissen.
Der Typ kann einpacken.
Sie klatschten sich ab.
Auf dem Weg zum Hof kamen sie am Dispositionsraum vorbei. Hinter ihnen machte jemand ein Geräusch, als würde er ein Kätzchen anlocken.
Es war Berdövka. Breitbeinig stand er da, eine Kippe in der Hand, die allerdings nicht brannte.
Direkt hinter ihm stand Benneter und auch Scharbrot streckte seinen Kopf aus der Tür.
»Hey, Berdövka«, sagte Paul.
»Machst du hier einen auf Cowboy oder was?
Scheint dir ja schon wieder besser zu gehen, schön. Na, dann erzähl uns doch mal, was ihr da Spannendes erlebt habt. Oder halt, sollten wir uns lieber gemütlich in den Clubraum verziehen? Ich setz frischen Kaffee auf, die Rosi bringt Kuchen und dann kommt Benneter vielleicht auch noch mit dazu. Was meint ihr?«
»Klingt super«, sagte Paul.
»Kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als mit dir schön gemütlich auf einer vollgefurzten Couch zu kuscheln und zu quatschen, wie es sonst nur beste Freundinnen tun.«
Berdövkas Oberlippe zuckte kurz. Dann steckte er die Kippe in den Mund, nahm sie aber gleich wieder raus.
»Leider musst du heute auf uns verzichten, Berdövka.
Wir haben einen Termin.«
»Kopf hoch.
Vielleicht klappt's morgen.
Oder nächste Woche.
Mach keine Versprechungen, die wir nicht halten können, Paul.«
»Ja, zurzeit ist's etwas eng.«
Berdövkas Augen waren schmal geworden. Sonst ließ er sich nichts anmerken.
»Habt noch einen schönen Tag, Jungs«, sagte er nur.